Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, der 14. Ausgabe unseres Podcasts als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wie es fast nicht anders sein könnte, beschäftigen wir uns wieder mal mit dem Versagen der Bundesregierung. Oder wie ich in letzter Zeit angefangen habe, sie zu nennen, die KKK. Da gibt es natürlich jetzt viele historische Anspielungen. Das können die 3K für Frauen sein, was die Überleitung zum Thema ist. Kinderküche, Kirche, eigentlich nicht die Welt, die wir uns vorstellen für Frauen. Aber es gibt doch nicht geringe politische Kräfte in diesem Land, die sie am liebsten vorstellen hatten, dass alle Frauen wieder bei die 3K hängen, weil dann hätten wir nämlich keine Probleme mehr am Arbeitsmarkt oder so. Dass dann zwar alle wieder in Armut leben, ist kein großes Problem. Wir hoffen übrigens, wir probieren heute wieder mal eine neue Technik aus. Covid-konform befinden sich alle vier, die beim Podcast sprechen, nicht nur in unterschiedlichen Räumen, sondern sogar in unterschiedlichen Teilen Wiens, getrennt durch Beton, U-Bahn-Stationen und so weiter und so fort, und hoffen, dass wir jetzt eine Technik gefunden haben, mit der wir die technischen Probleme in den Griff bekommen, sodass auch die Tonqualität unseres politisch ohne dies wunderbaren Podcasts hoffentlich irgendwann den Bedingungen entspricht. An den Mikrofonen für euch sind heute
Marlies,
Sabine
und Monika
und Axel. Und wie schon vielleicht angedeutet, wir wollen uns heute dem Thema widmen, wie das klägliche Versagen der Regierung bei der Bewältigung der Wirtschaftskrise, der Gesundheitskrise, der Bildungskrise, der sozialen Krise, also der Multikrise eigentlich, die wir momentan durchmachen, sich auf die Lebens- und Arbeitsrealitäten von Frauen auswirkt.
Ja, dann fange ich gleich mal an, und zwar mit dem historischen Teil. Hallo, hallo. Es ist ganz einfach in Wirklichkeit. Vor ein paar Jahren hat irgendeine Agentur errechnet, dass Frauen im Arbeitsleben 450.000 Euro weniger verdienen als Männer. Und durch die Corona-Krise im Jahr 2020 haben Frauen zusätzlich zu dem berühmten Gender Pay Gap und den anderen Gaps, die sie daraus ergeben, noch mal 5.000 Euro weniger verdient als die Männer. Das ist eines der großen Probleme, warum Frauen in den Krisen immer abbeißen. Weil wenn man das anschaut, Erster Weltkrieg, die Männer waren alle im Krieg, die Frauen haben plötzlich alle Jobs machen können, die man ihnen vorher niemals unter Anführungszeichen zugetraut hätte. Sie waren in Fabriken, sie sind Kran gefahren, sie haben Straßenbahnschienen verlegt und so weiter und so fort. Und weil sie aber nie die Möglichkeit gehabt haben, diese Berufe zu erlernen, weil sie ja nie zugekommen sind, hat das geheißen, na gut, ich meine, die haben das ja nicht gelernt, deswegen zwei Männern halt einfach ein bisschen weniger, nicht, als ihre männlichen Kollegen. Und nach Ende des Krieges 1918 war das halt dann ganz normal, dass die Frauen wieder aus den Berufen ausgeschieden sind, weil ja jetzt die Männer wieder da sind. Ne? Und da gab es zum Beispiel eine Order, dass alle Ärztinnen, die in den Kriegskrankenhäusern gearbeitet haben jetzt ihre Plätze zu räumen, damit die männlichen Ärzte wieder einen Platz haben zum Arbeiten. Und das ist dann weitergegangen, und dann waren mehrere Wirtschaftskrisen in der Ersten Republik, und da hat sich dann erstaunlicherweise nämlich etwas ergeben. Das haben nämlich die Frauen, zwar echt viele, ihren Arbeitsplatz verloren, aber die ihn behalten haben, haben ihn behalten, während ihre Männer arbeitslos worden sind. Und aus welchem Grund? Ganz klar, weil man die Frauen weniger Zeit hat. Und auch während des Zweiten Weltkrieges hat man wieder die Frauen eingesetzt, in Munitionsvertrieben und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann anschaut, in der Wirtschaftskrise 2008, 2009 war es ja wieder so. Ja, man hat zuerst die Frauen ausgekaut, und zwar nämlich unter dem Deckmäntelchen, dass sie ja eh nur Zuverdienerinnen sind. Also das Ganze mit der Krise hat immer was damit zu tun, dass die Frauen zwar während der Krise sehr willkommen waren, als Unterstützung, als Fachkräfte und so weiter und so fort, sobald aber die Krise vorbei war, waren sie nicht mehr willkommen und da haben halt dann die Männer wieder übernommen. Ist ein bisschen überspitzt das Ganze, aber auch während der Corona-Krise, was ist passiert? Es haben mehr Frauen ihre Arbeitsplätze verloren und es sind immer noch so, dass mehr Frauen arbeitslos sind wegen Corona als Männer.
Ich muss da jetzt eine provokante Nachfrage stellen. Es gibt ja den Equal Pay Day.
Ja.
Und zwar gibt es ja zwei unterschiedliche Timing-Methoden. Das ist die Timing-Methode, die wir als Gewerkschafts- und Arbeiterinnenbewegung gerne verwenden, dass wir nämlich sagen, ab heute arbeiten Frauen bis Ende des Jahres gratis. Mhm. Dieser Tag liegt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich immer irgendwann von Ende September bis Ende Oktober oder Anfang November eine. Und jetzt gerade ist von den Businesswomen Österreich, oder ich weiß nicht mehr genau irgendwie, wie diese Vereinigung heißt, der anders gerechnete Equal Pay Day ausgerufen worden. Nämlich bis heute haben Frauen gratis gearbeitet und erst ab heute werden Frauen bezahlt. Und interessanterweise, mir hat das auch total erstaunt und ich kann mir die Zahlen nicht erklären, ganz ehrlich, sind Sie zur Feststellung gekommen, dass dieser Tag 4 Tage früher liegt. Das heißt, Frauen hätten 4 Tage mehr bezahlt bekommen im Jahr 2020 wie im Jahr 2019. Wie geht das zusammen mit den Zahlen, die du gesagt hast?
Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Kann ich da nicht beantworten. Tut mir leid. Aber es gibt so viele unterschiedliche Methoden, wie diese Gender Pay Gap und der Equal Pay Day, wie das berechnet wird. Wenn das nur berechnet wird nach den Frauen, die tatsächlich Arbeit gehabt haben, ja, kann das durchaus sein, dass es besser geworden ist. Das ist jetzt aber nur eine Annahme, das kann ich nicht beweisen, weil es haben zwar viele Frauen ihren Arbeitsplatz verloren, aber es haben viele Frauen auch weiter gearbeitet, während Männer in Kurzarbeit waren. Ja, wie zum Beispiel im Handel, in der Pflege, in den ganzen systemrelevanten Berufen. Und es hat ja in einigen Kollektivverträgen auch die verpflichtende Corona-Prämie gegeben. Also wenn die Prämie mitrechnen, kann sie das schon sein, dass sie das um 4 Tage verschiebt, wenn das nur beschäftigte Frauen sind, und zwar vollzeitbeschäftigte Frauen eingerechnet werden.
Also wenn man so Vollzeitäquivalente quasi umrechnet. Genau.
Aber das ist nur eine Annahme, das mir jetzt gerade eingefallen ist. Ja, kann ich nicht beweisen.
Wir haben ja mit unserem Podcast nicht den Anspruch, dass wir auf alles die perfekten Antworten haben. Wir haben den Anspruch, dass wir die richtigen Fragen stellen.
Ja, können wir durchaus machen. Fragen stellen können wir ganz gut.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen mit diesem Equal Pay Day beschäftigt. Und da gibt es ein paar ganz interessante Erkenntnisse. Und ich glaube, darüber wird in Österreich auch viel zu wenig geredet. Die absoluten Zahlen sind schon mal beeindruckend genug. Also, dass Männer im Schnitt 15% mehr als Frauen verdienen und das im Jahr 2021 ist ja ein wirklicher Skandal. Und auch diese Headline, die es jetzt gegeben hat, dass Frauen jedes 7. Jahr gratis arbeiten, also so dieses verflixte 7. Jahr, ist eigentlich wirklich kaum vorstellbar. Was mich aber sehr beeindruckt hat, und das vergisst man als Wiener nur allzu oft, da wir ja da doch ein bisschen im Paradies leben, dass es ein ganz ein starkes Ost-West-Gefälle gibt. Also ich habe mir die Zahlen herausgeschrieben und während in Wien der Unterschied ungefähr 5% beträgt, beträgt er in Vorarlberg ungefähr 23%. Und das ist ein Punkt, den man wirklich sehr thematisieren muss, weil da kommen wir wieder auch in das Thema Kinderbetreuung, ins Thema Kindergärten, ins Thema Schulen, wo es eben auch dieses ganz starke Stadt-Land-Gefälle gibt und wo wir einfach dagegen arbeiten müssen. Und das ist ein Punkt, wie gesagt, den man als Wiener sehr oft übersieht, weil es uns da eigentlich eh im Vergleich zum Rest Österreich sehr gut geht.
Ich finde, das gut sehr relativ ist. Ja, es stimmt, Frauen verdienen in Wien besser wie Frauen in anderen Bundesländern, aber solange Frauen nur einen Tag weniger verdienen wie Männer, passt es schlicht und einfach nicht. Ja. Und ich arbeite ja in einer sogenannten Frauenbranche im Sozial- und Gesundheitsbereich, deswegen bin ich auch als Mann dabei, weil als Betriebsrat natürlich oder als Gewerkschaft, das ja viele Frauen vertritt, und unser Kollektivvertrag liegt zum Beispiel 20% unter dem Durchschnitt der Kollektivverträge in Österreich. Wenn man jetzt bedenkt, dass der Sozial- und Gesundheitsbereich, wenn man jetzt ganz breit denkt, also inklusive 24-Stunden-Betreuung, mittlerweile die größte Branche ist in Österreich, also mittlerweile mehr Leute wie im Handel arbeiten, dann erklärt alleine diese eine Branche einen riesengroßen Teil des Gehaltsunterschiedes zwischen Frauen und Männern auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Also jedes Prozent bei Kollektivvertragsverhandlungen, das man in sogenannten Frauenbranchen rausholt, ist in Wirklichkeit 1%, mit dem man die Gehaltsschere zwischen den Geschlechtern verringert. Ich hätte jetzt fast gesagt schließt, was natürlich ein Blödsinn ist, weil dazu reicht 1% bei Weitem nicht. Aber jedes Prozent, das kleiner wird, ist ein gutes Prozent. Aber jedes Prozent gleichzeitig nicht reicht. Moni, du arbeitest ja auch in Wirklichkeit im Gesundheitsbereich, auch wenn in der Verwaltung dessen. Wie war denn das bei euch so?
Meinst du jetzt mit der Krise oder wegen...
Wie hast du selber erlebt? Wie haben es die Kollegen, Kolleginnen erlebt, die Auswirkungen? Weil ich denke mal, ich weiß ja von dir und ich glaube, du wirst nicht die Einzige sein im Betrieb, dass du ganz lange im Homeoffice warst, wo vielleicht die Firma schon ein paar Sachen gemacht hat, aber tatsächlich, das erleben wir ja jetzt gerade bei der horrenden Diskussion über die ganzen Anpassungen, die notwendigen gesetzlichen Anpassungen fürs Homeoffice, die es braucht. Die Regierung hat sich bis jetzt eigentlich nichts drum geschissen, weder im finanziellen Sinn, noch im technischen Sinn, noch in dem Sinn, dass was doch leider in weiten Teilen noch immer Frauen machen, dass sie irgendwer darum kümmert, dass Frauen damit zurechtkommen, dass sie einerseits Vollzeit hackeln sollen und gleichzeitig sollen sie noch Vollzeit Kinderbetreuung spüren, während die Kinder nicht in der Schule, im Kindergarten oder in welcher Betreuungseinrichtung auch immer waren.
Ja, genau. Also ich bin, was das alles betrifft, ein bisschen auf die Butterseite gefallen. Da ich in der Verwaltung tätig bin, kann ich von zu Hause arbeiten. Aber in der österreichischen Gesundheitskasse gibt es ja leider nicht nur Verwaltung, sondern da gehören ja auch zum Beispiel die ganzen Gesundheitszentren dazu und auch das Hanusch-Krankenhaus. Und da haben wir halt auch die ganzen Krankenschwestern, die in dieser Krise halt natürlich teilweise rund um die Uhr gearbeitet haben. Und ja, also das ist ja ein breit gefasstes Feld. Also mit Homeoffice kann man sich's recht schön machen in der Krise, aber das betrifft halt leider nicht alle. Und gerade im Krankenbereich oder auch im Pflegebereich oder auch in den Gesundheitszentren, da ist natürlich nicht so schön für die Frauen.
Ja, also wegen dem Homeoffice möchte ich noch was da hinzusagen. Es hat schon in den 80er und 90er Jahren mit dem Aufkommen von den Computern, haben sie schon gesagt, das mit der Telearbeit, das wird die Rettung der Frauen werden. Ne? Weil da können dann die Frauen zu Hause arbeiten, während die Kinder in der Schule sind oder im Kindergarten sind oder am Abend, wenn sie im Bett liegen und so weiter und so fort. Und das hat sie nicht wirklich durchgesetzt. Und wie im März 2020, wie da das rausgekommen ist mit dem Lockdown, da haben sie wirklich an ganz vieles gedacht, oder? Haben sie an alle möglichen Dinge, Kurzarbeit und was weiß nie was ist. Aber dann haben sie einfach gesagt, so passt Lockdown, Schulen zu, Kindergarten zu. Und es war komplett selbstverständlich, dass die Männer, die in der Regierung gesessen sind, es waren ja großteils nur Männer, die das beschlossen haben, einfach davon ausgegangen sind, dass die Frauen schon auf ihre Kinder schauen werden. Wird schon gehen. Oder? Macht nichts, oder? Wir haben zwar kein System, wie wir Homeschooling machen oder sonst irgendwas. Und die meisten Frauen haben auch keine Laptops oder Computer von der Firma gekriegt oder Handys. Macht auch nichts. Haben sie ja eh alles privat, ne? Das ist ja kein Problem. Und wenn ich mir das so anschaue, wie das meine Nachbarinnen machen, wie die das schupfen, das ist ein Wahnsinn. Die eine, die ist Anwältin und die bringt die Kinder in die Arbeit und dann bringt die Kinder ins Bett und dann fängt sie an zum Arbeiten und arbeitet die ganze Nacht durch. Und am Samstag und am Sonntag, wenn ihr Mann zu Hause ist, arbeitet sie Samstag, Sonntag, fährt sie ins Büro arbeiten. Und für sie ist das ganz, am Anfang war das ganz selbstverständlich für sie und inzwischen ist sie so am Ende, die kann nicht mehr. Ja, es geht einfach nicht mehr. Und das hat sich so überhaupt niemand durchdacht, dass das alles, es gibt in den jungen Familien ist es vielleicht eh nicht mehr so, aber es bleibt einfach der Großteil der Arbeit an den Frauen hängen. Ah, und ich möchte nur hinzufügen, und ich finde, dass diese Frauen, die jetzt zu Hause die Kinder unterrichten, dafür bezahlt werden sollen.
Ja, da bin ich voll bei dir. Aber da möchte ich daran erinnern, wir hatten sogar eine Arbeitsministerin, die gesagt hat, das ist ja gar kein Problem mit dem Homeschooling, weil mit dem Homeoffice können die Frauen ja dann am Abend arbeiten.
Genau so war das. Und sie hat ja gesagt, es ist ja auch super, nicht, dass das Homeschooling und das Homeoffice jetzt funktioniert, weil da spart man sich ja den Weg in die Arbeit und den Weg von der Arbeit nach Hause und somit hat man mehr Familienzeit. Das so. So stellt sie sich die, was das irgendwie vor, glaube ich.
Ja, das war ja der ganz große Coup der Regierung, dass sie einerseits gesagt haben, ja, wir gehen jetzt in den harten Lockdown, es sollen die Kinder von den Schulen und den Kindergärten zu Hause bleiben, aber die Frauen oder die Männer haben kein Recht auf Sonderbetreuungszeit. Also das war ja dieses Dilemma, weil die Firmen dann natürlich gesagt haben, ja, ihr habt keine Sonderbetreuungszeit, ihr müsst arbeiten. Und somit ist man dann als braver Bürger, der sich an alle Covid-Maßnahmen hält, mit den Kindern zu Hause gesessen und hat nicht nur Homeschooling und Home Office machen dürfen, sondern auch noch Home Cooking und sonstige Bespaßungen. Also das war einfach eine Doppel- und Dreifachbelastung, die einfach nicht geht. Und da kann ich mich der Forderung, dass das bezahlt gehört, nur anschließen. Ein Thema, das mir aber auch ganz, ganz wichtig ist und zu dem ich jetzt gern überleiten möchte, ist auch das Thema Frauengesundheit in der Krise. Weil ich glaube, dass das auch ganz essentiell ist, dass sich da sehr viel auftut und dass man jetzt auch nicht unbedingt in erster Linie denkt. Das eine ist, das betrifft natürlich alle Menschen gleichermaßen, dass die Leute einfach weniger zu den Ärzten gehen und erst recht natürlich noch weniger zu Vorsorgeuntersuchungen. Aber, und das kommt jetzt, da kommen jetzt die Frauen ins Spiel, der Zugang zur Telemedizin, die jetzt auch einen Boom erfahren hat, also Consulting über eben Web-Access, über das Telefon etc., ist natürlich auch abhängig, ist eine Altersfrage, ist eine Bildungsfrage, ist eine Frage der Infrastruktur, ob man diese technischen Möglichkeiten hat. Und natürlich eine Frage des Geldes somit. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass gerade migrantische Frauen, bei denen noch die Sprachbarriere dazukommt, diesen Zugang komplett verloren haben. Und ich habe jetzt leider keine Zahl rausfinden können, aber wenn man sich das jetzt anschaut, wie viele Herzinfarkte nicht erkannt wurden in dem einen Jahr und sich das jetzt unbedingt ausrechnet, was das für die Frauengesundheit macht, also für Brustkrebs, Gebärmutter, Halskrebs etc., ja, kardiovaskuläre Geschichten, dann werden das noch Auswirkungen haben, die wir in den nächsten Jahren spüren werden. Also da ist wirklich auch eine ganz große Lücke entstanden auf dem Sektor. Das sollte man vielleicht auch ein bisschen intensiver diskutieren, wie man da den Frauen wieder zum Zugang zur Medizin verhilft in der Krise.
Da bin ich voll bei dir. Wenn du das anschaust, normalerweise bei meiner Ärztin unten, da geht es zu, das kannst du überhaupt nicht vorstellen, da sind, weiß nicht, 10 verschiedene Sprachen gleichzeitig. Und sie sagt, sie kommen einfach nicht mehr. Es ist unglaublich. Also sie hat Fälle, da war ein Krebsverdacht oder sonst irgendwas und sie telefoniert die hinten nach jetzt. Das Problem ist bloß, dass es halt da Sprachbarrieren gibt. Und wenn halt gerade das eine Kind nicht zu Hause ist, der das alles oder die das alles übersetzen kann, geht da gar nichts. Also das ist ganz übel. Und ich habe das auch ganz übel gefunden, wie der Chef von der österreichischen Gesundheitskasse, unter Anführungszeichen, gesagt hat, ja, ist eh super, wir haben ja kein Minus, nicht, für letztes Jahr, weil die Leute sind weniger zum Arzt gegangen, weniger Vorsorgeuntersuchungen waren und was weiß ich nie, was die Leute alles an Medikamenten nicht gekriegt haben, weil sie nicht zum Arzt gegangen sind.
Ganz kurz, weil du das angesprochen hast, Sabine. Also, ich habe auch Zahlen im Kopf während des ersten Pseudo-Lockdowns. Dürfte die Brustkrebsvorsorge praktisch zum Erliegen gekommen sein. Und die Zahlen, also es sind ja noch nicht hundertprozentig ausgewertet. Ja, das dauert ja immer eine Zeit. Aber die Zahlen, die ich momentan gesehen habe, ist, dass es im Jahr 2020 um die 60% weniger Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen gegeben hat, wie in einem durchschnittlichen Jahr. Und das ist schon extrem krass, finde ich. Also das war so ungefähr, wie wenn Männer halt nicht mehr sich die Prostata anschauen lassen. Nur damit ich es für meine Geschlechtsgenossen übersetze.
Ja, und es betrifft nicht nur die Frauen und die Männer, es betrifft auch die Kinder, weil selbiges habe ich von unserem Kinderarzt gehört, der auch gesagt hat, er war immer überlaufen und jetzt kommen viel weniger Patienten. Einerseits natürlich, weil dadurch, dass die Kindergärten geschlossen waren, sehr viele andere Infektionskrankheiten jetzt ein bisschen zurückgedrängt sind, das ist schon klar. Aber auf der anderen Seite ist da dasselbe Problem. Viele Mütter, und es sind ja vorwiegend Mütter, die mit ihren Kindern auch zu den Ärzten gehen, so wie es halt meistens die Mütter sind, die sich um alles kümmern, gehen auch nicht mehr zu den Kinderärzten. Also auch da ist eine ganz große Lücke entstanden.
Ich weiß aber nicht, ob das nicht auch großteils Angst ist, sich irgendwo anzustecken. Also ich meine, ich habe jetzt nicht die Angst, mich anzustecken, aber ich bin kurz vorm ersten Lockdown an meiner Hand operiert worden. Und ich habe auch die Besuche, die Kontrollbesuche meistens rausgezögert. Und zum letzten Kontrollbesuch bin ich gar nicht mehr gegangen, weil dort mit einer Maske 2 Stunden sitzen und warten, das überlege ich mir, ob ich mir das antue. Und ich kann mir das bis jetzt leider nicht angetan. Ich denke zwar öfter mal dran, aber also es ist auch, also für mich ist die große Hürde zum Beispiel die Maske. Weiß, ich muss 1, 2 Stunden warten, was bei den meisten Hausärzten natürlich nicht der Fall ist, aber im Spital ist das auf jeden Fall so.
Die Masken ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Also das habe ich mir jetzt schon gewöhnt. Das ist so selbstverständlich, wie dass ich einen Haustürschlüssel mitnehme, wenn ich bei der Tür rausgehe. Das ist mir egal. Was mich mehr stört, und zwar das ist jetzt mehr an mir selber stört, ist, dass ich inzwischen komplett eine Phobie habe, dass wenn ich irgendwo jemanden höre, der niest oder hustet oder sonst irgendwas, ich sofort die Flucht ergreife. Und ich war heute in der Früh Blut abnehmen und da ist eine schwangere Frau neben mir gesessen und die hat sie wirklich wahrscheinlich nur verkutzt. Also, die hat, und sofort haben alle die Flucht ergriffen und irgendwie hat man dann die Frau leid getan, aber diese Phobie ist schon so tief jetzt in mir drin, das ist unglaublich. Also, das ist echt so. Aber ich will diesen Coronavirus nicht haben, auf keinen Fall.
Also realistisch betrachtet schützen halt Masken extrem vor den Tröpfchen, die man aushustet. Ja, und das haben noch gar nicht die FFP2 sein müssen, sondern die normale Stoffmasken halt eigentlich schon jedes Tröpfchen ab. Aber ich weiß, ich verstehe das total, weil immer alle ein bisschen irrational reagieren und das ist ja zutiefst menschlich. Wir bestehen halt nicht nur aus einem rationalen Hirn. Das ist halt eine Reaktion, die kommt von irgendwelchen ganz frühen Teilen des Gehirns, die vor hunderttausenden Jahren oder noch länger entstanden sind. Was ich noch zu Ärzten sagen wollte, also ich muss schon sagen, dass ich auch ein positives Erlebnis gehabt habe. Also ich habe ein paar mit Zahnarzt gehabt und eine Gesundheitsuntersuchung gemacht in der Zeit und ich habe einfach gemerkt, wo man sich früher immer darüber geärgert hat, wie lange man bei Ärzten warten müssen hat, dass eigentlich das sogenannte Terminmanagement, ich verwende den Begriff Management unheimlich ungern, bei extrem vielen Ärzten und Ärztinnen, wurscht ob Niedergelassene oder ein Gesundheitszentren von der ÖGK, so extrem viel besser geworden ist, dass man einfach in der Pandemie jetzt gesehen hat, was ist eigentlich alles möglich, wenn man Termine wirklich gescheit einteilt. Ja? Und dass einfach die Warteräume waren viel leerer. Und ich glaube nicht nur, dass das eine Folge davon ist, dass weniger Leute hingegangen ist, weil zum Beispiel, also ich habe gerade letzte Woche ein ganz kleines Stickel von einem Zahn irgendwie, ein ganz mikroskopisch kleines Löchlein gehabt und nachgefragt, weil ich mich mit dem Zahnarzt extrem gut verstehe, das ist totaler Junge. Ich habe ja eigentlich Zahnarztparanoia, deswegen redet er immer gern mit mir, dass ich ein bisschen runterkomme und so, das ist total super. Und dann unterhalten wir uns halt immer und der sagt, sie haben über 90% von der Patientinnenanzahl wie zu normalen Zeiten. Sie schaffen es nur, dass sie es viel besser einteilen. Das mag sicher unterschiedlich sein, das ist mir schon klar, aber ich glaube, es hat gesagt, was alles möglich ist. Das ist jetzt kein Argument, das die Regierung oder irgendwelche selbsternannten Gesundheitsökonomen, ich kenne eigentlich nur Männer, ich habe noch nie von einer Gesundheitsökonomin gehört. Diese Erbsenzähler im Gesundheitswesen dürften alle nur Männer sein, aber passt eh gut zu unserem Thema. Das soll kein Argument für die sein, dass sonst wieder erzählen, es braucht eh weniger niedergelassene Ärzte, weniger Krankenhausbetten, weniger angestellte Ärzte oder was man sonst Neues im Gesundheitsbereich einsparen können, sondern nur Möglichkeiten der Verbesserung im Rahmen des bestehenden Systems hat man, glaube ich, schon auch sehen können.
Also, um wieder zurückzukommen auf Wirtschaftskrise und Frauen und Frauenbeschäftigung und so weiter, ich meine, mich persönlich hat das in keiner Weise betroffen. Ich bin weder in Kurzarbeit, ich kann locker als Historikerin auch im Homeoffice arbeiten, es ist alles überhaupt kein Theater oder sonst irgendwas. Aber noch jetzt, nach einem Jahr Homeoffice, ich muss sagen, ich gestehe, ich habe ein Prinzessinnenproblem, mir gingen tatsächlich meine Kolleginnen und Kollegen ab. Mir geht dieses kurze zwischendurch einmal 5 Minuten plaudern komplett ab. Und ich sehe aber meinen Kollegen, der hat 3 Kinder, eins ist in Volksschule, nein, eins ist noch Kindergarten, eins ist Volksschule und eins ist Gymnasium. Und der hat ein Managementsystem inzwischen, glaube ich, entwickelt, wie er wann, wo, welches Kind wie abholt und abliefert. Und er ist halt die rühmliche Ausnahme, aber sonst bleibt es alles nur an den Frauen hängen. Und es ist unglaublich, wenn man schaut vor den Schulen, wo die Kleinkinder abgeholt werden. Früher sind da immer alle möglichen Leute komplett entspannt rumgestanden und haben mal halt ihre Kinder abgeholt. Die sind jetzt alle am Handy und führen alle irgendwelche wichtigen Konferenzgespräche oder sonst irgendwas. Also da hat sich schon was geändert. Es hat sich einfach für die Kinder was geändert, weil jetzt kommt das Kind raus und anstatt dass der Papa, die Mama, der Oma, die Oma, der Opa oder sonst irgendwer was halt abholt, Zeit hat, um zu fragen, wie es dem Kind in der Schule gegangen ist, werden die Kinder einfach an der Hand geschnappt und das Handy bleibt am Ohr. Und das ist schon etwas, was passiert ist jetzt durch diese Pandemie. Also diese hundertprozentige, pausenlose Immer-Erreichbarkeit ist ein Wahnsinn. Und das betrifft auch mich. Und weil das kann schon sein, dass da mal um 8 Uhr auf die Nacht ein Handy läutet und fragt, irgendeine Frage ist oder sonst irgendwas. Das ist früher nie gewesen, weil früher bin ich um 4 Uhr aus dem Büro rausgegangen und gut ist gegangen. Und ich glaube, dass diese Entgrenzung der Arbeitszeit einfach ganz schlimm ist und auf immer achten müssen.
Widerspruch, Malise, heute kriegst du das voll ab von mir. Ich finde, das ist überhaupt, ich find, das ist überhaupt kein Prinzessinnenproblem, was du gesagt hast, weil Menschen sind einfach kollektive Wesen. Wir brauchen auch ein soziales Leben. Dieses Alleinsein, das ist nicht gut für unsere soziale Identität, das ist nicht gut für unsere Psyche und da braucht es uns überhaupt nicht wundern. Okay, das ist natürlich kein reines Frauenthema, aber dass einfach psychische Erkrankungen massiv zunehmen, wenn uns die sozialen Kontakte ausfallen. Und insofern ist das in meinen Augen ein gleichwertiges Problem mit der Gefahr einer Infektion. Weil ob wer körperlich krank wird oder ob wer psychisch krank wird, ist in letzter Konsequenz wurscht. Krank ist krank, wenn es ihm nicht gut geht. Wurscht, ob es irgendwo im Körper zwickt oder ob es in unseren Emotionen, in unserer Psyche zwickt. Das ist genau gleichwertig in meinen Augen.
Ja, also ich glaube, da geht es uns allen so. Wir sind ja doch recht soziale Wesen und ich habe nachgerechnet, also seit Anfang Oktober, heute war ich den 14. Tag arbeiten, seit Anfang Oktober. Und da muss ich schon sagen,
Büro, nicht arbeiten.
nein, ja, im Büro. Sonst bin ich Homeoffice. Und da muss ich schon sagen, das hängt halt schon auch mit den Kindern hauptsächlich an uns Frauen. Also mein Mann ist gar nicht zu Hause, der ist auch jetzt zum Beispiel noch nicht zu Hause, der kommt wahrscheinlich in einer Stunde. Und das ist schon eine Herausforderung, wenn man wirklich 24 Stunden die Kinder, es tut mir leid, wenn ich sage, aber am Hals hat. Es ist mittlerweile wirklich für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, fast nicht mehr tragbar. Also es ist wirklich schon sehr, sehr schwierig geworden jetzt. Also da geht es nicht nur dir so, das ist kein Prinzessinnengehabe. Ich mag
Ja,
auch wieder in die Arbeit.
aber ich habe keine Kinder, also ich habe nichts, wo ich habe niemanden, um den ich mich kümmern muss, außer um meine Staubmäuse unterm Sofa oder so, aber sonst habe ich nichts.
Ja, ich kann das auch voll bestätigen. Bei uns ist es ja noch ein bisschen extremer. Also ich bin jetzt seit ja, einem guten Jahr zu Hause, war genau einen Tag bisher im Büro, weil ich ein Meeting mit einem Kollegen abgehalten habe. Ich arbeite aber auch in einem Bereich, wo das überhaupt kein Problem ist, einmal von zu Hause aus zu arbeiten, weil ob ich jetzt in der Firma vor dem Computer sitze oder daheim, ist einmal prinzipiell von der reinen Arbeitsweise egal. Aber, und da stimme ich der Malis vollkommen zu, was einfach fehlt, sind diese kleinen Kaffeetratscher und dieses zwischen den Zeilen lesen, dieses, man sieht, wie es den Leuten geht, wenn man mal vorbeigeht. Also dieses ganze Feeling, das man hat in der Firma, weil man einfach seine Kollegen sieht und was man halt so einfach mitbekommt, das fehlt komplett. Und vielleicht als kleine Anregung, weil wir ja auch sehr praxisorientiert sind, was ich heute zum ersten Mal gemacht habe nach einem Jahr. Ich habe heute tatsächlich meinen unmittelbaren Kolleginnen zu Mittag einen Termin für eine Webex reingestellt, der auch geheißen hat Coffee Break. Und wir haben wirklich einmal eine halbe Stunde uns jeder einfach einen Kaffee genommen und privat geplaudert. Das gehört einfach auch dazu und ich glaube, das sollte man sich auch von Zeit zu Zeit gönnen. Und das ist, wie der Axel gesagt hat, wir sind soziale Wesen und wir müssen auch mit unseren Kollegen einmal auf einer anderen Ebene interagieren als immer nur in Business-Meetings. Generell möchte ich aber eins schon noch zu der ganzen Krise sagen. Die Krise selber verstärkt ja nur, was eigentlich schon da ist. Also die ganzen Probleme, die sich jetzt manifestieren, waren ja eigentlich schon vorher da, sie waren nur immer ein bisschen verdeckt. Und Natürlich haben wir Frauen meistens die Betreuungspflichten, weil wir sie auch vor der Krise, also vor der Pandemie schon hatten. Und natürlich werden die Frauen eher die Kinder betreuen, wenn die Frau jetzt wie in meinem Fall zum Beispiel nur Teilzeit beschäftigt ist und der Mann Vollzeit, dann wird natürlich die Frau eher die sein, die sich dann noch zusätzlich um die Kinder kümmert. Das heißt, wir haben eigentlich ein tiefgehendes Strukturproblem, das jetzt mit der Pandemie per se nicht unbedingt was zu tun hat. Und ich glaube, wir müssen diese Pandemie, die das Ganze jetzt eben so ein bisschen an die Oberfläche spült, dazu nutzen, um ganz vehement aufzuzeigen, woran es hakt. Und das sind jetzt eben nicht Maßnahmen, die man jetzt akut setzen muss, sondern da gehen wir jetzt wirklich ganz tief in die Arbeitsmarktpolitik rein. Und es gibt ja die Forderungen von der Gewerkschaft, es gibt die Forderungen von der Arbeiterkammer. Und meines Erachtens ist die allerwichtigste Forderung, und die haben wir schon seit Jahren und die müssen wir immer, immer, immer wieder bringen, bis sie umgesetzt wird, einfach die Arbeitszeitverkürzung. Weil das für mich ist das einfach der einzige Weg, wie man eine seriöse Arbeitsmarktpolitik und eine seriöse Familienpolitik machen kann. Und ich möchte mir jetzt gar nicht auf irgendeine Stundenanzahl festlegen, aber machen wir einfach nur das Gedankenexperiment. Wir arbeiten alle statt 40 Stunden nur mehr 35 Stunden. Wenn man jetzt von einer normalen, klassischen Konstellation ausgeht, ein Paar mit Kindern, dann ist alleine dadurch die Betreuung schon viel leichter machbar, weil einfach man sich das besser aufteilen kann und sich dadurch dann eben auch diese ganzen Kurzarbeiten und reduzierten Arbeitszeiten eigentlich auflösen. Und ich glaube, das ist einfach das, woran wir ganz massiv arbeiten müssen.
Es ist ja auch der Vorteil, also ich habe früher 80 Stunden die Woche gearbeitet und ich bin dann von 80 Stunden auf 30. Und ich habe die erste Zeit überhaupt nicht gewusst, was ich jetzt mit der restlichen Zeit tun soll. Also ich war vollkommen überfordert. Ich war so, ich habe jetzt 3,5 Tage lang frei, was tue ich jetzt mit der Zeit? Ne? Und der Unterschied, also inzwischen ist das kein Problem, also ich weiß genau, wie ich meine Freizeit fühle, aber die Sache ist, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen von einer deutschen Soziologin, von der Jutta Almendinger, und die fordert eine 32-Stunden-Woche, und zwar deswegen, weil das halt alles dann sich super ausgeht, und nämlich auch, und das finde ich ganz wichtig, da ist auch noch genügend Zeit für die Eltern, dass sie die Eltern unabhängig voneinander und unabhängig von den Kindern Freizeit genehmigen können. Dass sie einfach immer was tun können, was sie gern tun möchten. Und nicht, was irgendwie jetzt gerade mit der Familie zu tun hat oder sonst irgendwas. Und mit den 32 Stunden, das geht sich super aus, weil mit der Teilzeit von den Frauen rauf, ne, mit der großen Arbeitszeit von den Männern runter und passt schon. Und damit geht sich das wunderbar aus. Also man braucht, also wir brauchen unsere Regierung nur das Buch von der Frau Almendinger schicken und dann geht das schon. Da steht es genau drinnen, was sie für ihre Enkeltochter will und wie man das umsetzen kann. Sehr empfehlenswertes Buch übrigens.
Ich glaub, wir brauchen gar keine Soziologin dazu. Das Interessante ist ja, ich bin ja im Verhandlungsteam vom SWÖ-Kollektivvertrag, also vom größten Kollektivvertrag im Sozialbereich in Österreich. Und wir haben ja die letzten 3 Jahre gestreikt für die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Leider haben wir sie nicht ganz erreicht, aber gut. Ab 1. Jänner nächsten Jahres haben wir zumindest die 37-Stunden-Woche, also ein kleiner Fortschritt von einer Stunde. Der wird nicht reichen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Das ist mir völlig bewusst. Das Interessante ist allerdings, das, was die von der Malise zitierte Soziologin gesagt hat, wir haben natürlich auch unsere Kollegen und Kolleginnen in Vorbereitung von diesen vielen Kollektivvertragsrunden, wo wir jetzt die Arbeitszeitverkürzung gefordert haben, gefragt, was wollt ihr denn in Wirklichkeit? Und je nach, es gibt natürlich auch in unserer Branche ein bisschen Unterschiede, aber so Daumen mal Pi sind es nicht ganz 80% Frauen in unserer Branche und nur ungefähr 20% Männer. Also glaube ich, decken die Ergebnisse solcher Umfragen schon relativ gut ab, was für Frauen wirklich, oder für die Frauen in unserer Branche, ich sage es noch präziser, wirklich sinnvoll wäre. Und das Interessante war, die Vollzeitbeschäftigten haben gesagt, sie würden gern 30 Stunden arbeiten und die Teilzeitbeschäftigten haben gesagt, sie würden gern 30 Stunden arbeiten. Bei den Teilzeitbeschäftigten gibt es da natürlich einen massiven finanziellen Aspekt, weil mit 18 Stunden als Heimhilfe kannst du einfach nicht überleben, das spült sich nicht ab. Also gibt es da einen gewissen materiellen Druck in Richtung so einer Antwort. Aber die 30 Stunden sind so ein Wunsch, der momentan ganz stark in vielen Menschen verankert ist. Ich will damit nicht sagen, dass die 30-Stunden-Woche für mich persönlich reicht, ja, oder aus meiner politischen Perspektive, weil ich glaube, dass neben der Frage, wie viele Stunden pro Woche, auch die Verteilung der Arbeitszeit eine ganz wesentliche Frage ist. Ja, weil gerade wenn es darum geht, Care-Arbeit, Betreuungsarbeit zwischen den Geschlechtern besser zu verteilen, dann geht es ja um die Frage, wann werden diese 30 Stunden gearbeitet. Und was halt wir schon als Erfahrung gemacht haben, und das waren doch Umfragen, wo um die 40.000 Kolleginnen drin waren, also auch wenn es jetzt nicht repräsentativ im statistischen Sinn des Wortes waren, das ist ungefähr ein Drittel der Beschäftigten bei uns im Kollektivvertrag, also das hat schon eine Aussage, wenn es von so vielen Personen kommt, gibt es ganz unterschiedliche Wünsche. Ja? Es gibt die Wünsche von den einen, die sagen, ich darf gerne eine Stunde weniger am Tag arbeiten, weil dann kriege ich es untertags besser auf die Reihe. Die anderen, die sagen, ich tue mir leichter, wenn ich 3 Monate im Jahr überhaupt nicht arbeite, zum Beispiel wenn Ferienzeiten sind und kann dafür sonst relativ problemlos dafür auch 38 Stunden arbeiten, was halt bei uns derzeit die normale Arbeitszeit ist. Und wieder andere, die sagen, mir ist ein zusätzlicher freier Tag in der Woche total wichtig, dass ich zum Beispiel am Freitag oder am Montag frei habe, wo ich halt einfach die notwendigen Arbeiten daheim noch erledigen kann, vom Einkaufen über Tralala, und dann zwar echte freie Tage habe, wo ich mich um nichts mehr kümmern muss. Klar, um Kinder muss ich mich dann noch immer kümmern, wenn welche da sind, aber ich muss nicht noch zusätzlich Wäsche waschen, einkaufen gehen, Staubsaugen, kehren, Fenster putzen, was der Kuckuck, was auch immer. Irgendwie. Was ich damit sagen will, ich glaube, wir müssen mit der Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung 2 Sachen verbinden. Einerseits den vollen Personalausgleich, dass man die massive Anzahl an Arbeitslosen, Kurzarbeitenden, prekär Arbeitenden, weil sie so wenig Stunden haben, reduzieren können. Und andererseits die Forderung, dass die Arbeitszeitverkürzung in einer Form durchgeführt wird, wie es für die jeweilige Person passt. Sprich, dass es 2 oder 3 verschiedene Modelle gibt, eben sowas wie tägliche, wöchentliche oder Jahresarbeitszeit verkürzen. Dann gibt es ja noch die Diskussion Lebensarbeitszeit verkürzen. Gerade zwischen den Geschlechtern auch ein riesengroßes Thema, wo die Leute wirklich das Recht haben, auszuwählen. Und das wird von Person zu Person, das wird von Patchwork-Familie zu normaler Familie und tralala, wird es unterschiedlich sein, was das beste Modell ist. Ich glaube nicht, dass es sein kann, dass wir sagen, wie es für alle anderen richtig ist, sondern wir müssen die Menschen die Wahl geben, dass sie selber entscheiden können, was für sie das Richtige ist. Und idealerweise haben es wir zum Beispiel auch in manchen Betriebsvereinbarungen drinnen stehen, dass die Leute in bestimmte Zeiträume auch zwischen die Modelle wechseln können. Das ist übrigens ein Thema, das, was mir vorher noch eingefallen ist. Also bei uns haben natürlich auch Männer Sonderbetreuungszeit bekommen. Weil klar, es war von der Regierung so formuliert, dass es eigentlich nur für Frauen gegangen ist, aber es hat diese kleine Randformulierung noch gegeben, wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer darauf einigen, dann ist es natürlich für alle gegangen. Ja, und das war zum Beispiel bei uns in der Firma, klar haben wir das mit der Geschäftsführung diskutiert, als Betriebsrat, aber es war keine besonders lange Diskussion. Es war relativ schnell klar, ja, wir ermöglichen das auch. Und gleichzeitig dazu gesagt, und ich glaube, das betrifft auch ganz viele Frauenbranchen, jetzt nicht Frauen individuell sehr stark, aber Frauenbranchen, die Männerbranchen, so wie die Motorradproduktion vom Herrn Pierer, ich glaube kaum, dass da besonders viele Frauen in der Werkshalle sind, denen sind die Milliarden schnell zugeflossen, wohingegen unsere Firma zum Beispiel hat bis heute keinen Cent von den groß versprochenen Ersatzzahlungen für Sonderbetreuungszeit von der Regierung kriegt.
Die Sonderbetreuungszeit ist ja in Wirklichkeit ein Beschiss. Weil, ich meine, den kriegst du nur dann, wenn die Kindergärten und Schulen zu sind. Und nachdem Kindergärten und Schulen ja prinzipiell immer offen waren für Betreuungszwecke, hast du das immer ausmachen müssen mit deinem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin. Du hast niemals selbst bestimmen können, ob das jetzt funktioniert. Also ich weiß nicht, ich habe das immer als Beschiss empfunden, diese Sonderbetreuungszeit, wie groß, dass sie die verkauft haben oder sonst irgendwas. Ich meine, die hätte prinzipiell einmal für alle gelten müssen, und zwar wurscht, ob die Schulen offen oder zu sind. Erstens einmal hätten sie es die Frauen und die Männer, die wirklich in Homeoffice hocken mit den Kindern, sie das einfach verdient. Und weil, wie du angesprochen hast, diese psychischen Krankheiten, die werden jetzt wirklich sichtbar, das Ganze, ne? Du kannst mir jetzt wieder widersprechen, wenn du möchtest.
Aber überhaupt nicht, weil du total recht hast. Bloß weil es bei uns in der Firma anders klein ist, ist man durchaus als Gewerkschafter noch immer bewusst, wie es in breiten Teilen der Arbeitswelt gelaufen ist. Ja? Und da haben es wir halt echt gut gehabt, weil bei uns war es auch nicht nur, wenn die Schule oder der Kindergarten zu war, sondern wenn die Leute halt gesagt haben: Hey, ist jetzt natürlich nicht so, dass die Chefitäten gejubelt haben, wenn wer gesagt hat: Hey, ich hätte jetzt nicht, dass mein Kind in die Schule geht, irgendwie, weil ich Angst habe, dass er sich dort ansteckt oder ich mich anstecke am Weg. Aber es ist trotzdem bewilligt worden, ja, wenn auch nicht mit großem Jubel, ja. Oder halt genauso natürlich bei irgendwelchen Patchwork-Situationen. Also bei uns war es auch überhaupt nicht erforderlich, verheiratet zu sein, Partnerschaft zu haben, tralala, sondern das ist genauso gegangen für das, keine Ahnung, Kind von der Freundin, mit der man vor 3 Monaten zusammengekommen ist und mit dem Kind biologisch überhaupt nichts zu tun hat. Ja? Und natürlich genauso bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Auch da war das überhaupt keine Diskussion. Aber da haben wir sowieso, da sind wir ziemlich weit gekommen in der Firma, dass wir da Richtung Gleichstellung kommen sollen. Wir haben zum Beispiel, das ist jetzt natürlich nur im Verlauf des Prozesses, des Aufwachsens eines Kindes, ist das nur eine sehr kleine Phase, aber trotzdem eine sehr wichtige Phase. Wir haben halt auch 22 Tage, bei uns heißt es nicht mehr Papa-Monat, eben genau, weil wir es ganz bewusst auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften ermöglichen wollten und auch für Pflegekinder, sondern bei uns heißt es Familienzeit, 22 Arbeitstage Familienzeit bei Vollzeit gerechnet, für egal welche Art von Kind, welche Art von Partnerschaft, und zwar voll bezahlt von der Firma. Da kriegt man auch nichts von der öffentlichen Hand dafür. Das ist halt schon ein Zeichen, dass man sagt: Na, wir wollen einfach das. Und natürlich geht es großteils um Männer, wenn auch nicht nur, ja, dass auch Männer und auch Personen, die Pflegekinder übernehmen, weil in homosexuellen Partnerschaften die Möglichkeit kriegen, was die anderen Personen betrifft, können wir eh nicht beeinflussen, die woanders arbeiten, aber von unserer Firma wollen wir, dass die Möglichkeit kriegen, diese 22 Arbeitstage, die knapp mehr wie ein Arbeitsmonat sind, einfach dieses erste Monat, sage ich mal, mitzuerleben. Ja? Und ich weiß selber, was einem da abgeht, irgendwie, weil also mein Sohn ist öfter, bevor er mit Zivildienst angefangen habe, auf die Welt kommen, und beim Zivildienst haben sie halt null Rücksicht drauf genommen. Das war halt auch noch die Zeit vom Zivildienst-Grundlehrgang. Sprich, ich war halt kaserniert 120 Kilometer von daheim weg am Land. Und die Zeit fehlt mir einfach. Ja. Das hat einfach wehtan. Ich meine, mein Sohn ist mittlerweile 34 und das ist lang her, aber es ist trotzdem eine Zeit, die ich misse.
Also, ich muss euch enttäuschen, wir haben leider die falsche Regierung. Also, auch für die 35-Stunden-Woche oder 32-Stunden-Woche, da hat die Julia Herr in einem Interview so super gesagt. Also, früher hat es so circa alle 20 Jahre eine Arbeitszeitverkürzung gegeben, und jetzt haben wir seit mindestens 40 Jahren schon keine Arbeitszeitverkürzung. Also, eigentlich braucht man gleich zwei Arbeitszeitverkürzungen. Aber ja, leider haben wir die falsche Regierung.
Aber die letzte Arbeitszeitverkürzung haben wir gehabt, 1975. Okay, 1986 mit der fünften Urlaubswoche. Aber das war es dann auch schon. Seitdem ging es wieder bergauf. Und zwar unter alle Regierungen in jeglichem Couleur.
46 Jahre werden es heuer.
Ja, genau. Ich kann mich erinnern, ich habe letztes Jahr einen Artikel drüber geschrieben, über 45 Jahre Nicht-Arbeitszeitverkürzung. Ja, und
Ja.
welche Argumente das Dokument sein und so weiter und so fort. Also wir gehen komplett in die andere Richtung, und wir werden mit der momentanen Situation, wo die Leute so viel Angst haben, dass sie ihre Arbeitsplätze, die sie noch haben, verlieren, wird man da nicht viel mit Arbeitszeitverkürzung zusammenbringen. Obwohl es die richtige Lösung war.
Es ist ja, ich meine, ich arbeite jetzt weit über 30 Jahre und habe noch nie in meinem Leben eine Arbeitszeitverkürzung erlebt, weil ja die fünfte Urlaubswoche hat es schon gegeben, wie ich zum Arbeiten angefangen habe. Und wie die 40-Stunden-Woche gekommen ist, war ich noch in der Volksschule. Ja, okay. Da hat sich was verbessert auf der Schulebene, weil ich habe nur die 6-Tage-Schulwoche gehabt. Aber irgend sowas, ich meine, ich erlebe nächstes Jahr den durch uns selbst Erstreikten die erste Arbeitszeitverkürzung. Per Kollektivvertrag. Das ist das Erste, was ich erlebe. Und das haben wir selber geschaffen. Insofern, Moni, ich bin ja überhaupt nicht enttäuscht, wenn du sagst, dazu haben wir die falsche Regierung. Das haben wir doch eh alle vorher gewusst, ja? Dass wir uns für der Regierung einen Scheißdreck erwarten können. Ja? Weder für arbeitende Menschen und schon gar nicht für die Gleichstellung von Geschlechtern. Ich meine, wenn ich mir das Frauenbild von manchen anhöre, ihr habt es vorher, wenn ich mich recht erinnere, die Schramböck zitiert, da kommt man ja aus Kotzen. Ich hab ja immer, wenn die reden, das Bild von mir irgendwie, da sitzt eine Frau, die stützt gerade das eine Kind, mit dem anderen Kind redet es gerade, weil das was irgendwas braucht und nebenbei nimmt es nur ein Diktat vom Chef auf oder so. Ja, das ist ungefähr so das Bild von Homeoffice, das ich kriege, wenn ein Kocher, ein Schramböck oder wie sie alle heißen, irgendwie daherplappern. Ne? Und ich glaube, genau das, diese Arbeitszeitverkürzung, die ich nächstes Jahr erleben werde, selbst erkämpft ist ja der Weg, da auf irgendeine Regierung zu vertrauen. Da braucht man nicht warten, die müssen wir schon selber uns holen, sonst wird das nie funktionieren.
Ja, ihr habt vollkommen recht, von der Regierung brauchen wir uns überhaupt nichts erwarten. Aber was will man sich auch erwarten? Wir haben jetzt die Kurzarbeit verlängert bis Juni. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wenn die dann ausläuft, dass es dann erst so richtig losgehen wird mit der Arbeitslosigkeit, die ja jetzt schon horrend ist. Und diese Regierung und ich meine, diese bodenlose Frechheit muss man einfach mal besitzen, die an den Tag legen, die weigern sich, das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Also ich meine, das wäre ja wohl der allererste Schritt in so einer Situation bei einer Rekordarbeitslosigkeit dafür zu sorgen, dass die Leute verdammt nochmal über die Runden kommen. Und wenn eine Regierung nicht einmal dazu bereit ist, ja, ich meine, dann weiß man eh schon, was gespielt hat. Die sind einfach wirklich nur für ihre Adlerrunden und sonstige Bonzen da, aber sicher nicht für das arbeitende Volk. Also das ist ein, ja... Weiß ich, wiederhole mich, aber man kann nur den Rücktritt dieser Regierung fordern. Was anderes geht gar nicht.
Das Problem, das sie erkennen werden, ist, dass sie keinen von den Adlerrunden so viel Geld kriegen wie nur möglich. Das Problem ist bloß, es wird niemand mehr Geld haben, damit er Skifahren gehen kann. Und die Idee dahinter, also was ich glaube, erstens einmal, sie denken gar nicht so weit, weil alles, an was sie denken, ist morgen und wie kann ich dieses riesen Werbebudget ausgeben, um mich besser darzustellen. Was das wahre Problem sein wird, ist nämlich, und da muss die Arbeiterinnenbewegung ganz schwer drauf achten, das ist immer schon passiert, da war eine Wirtschaftskrise und dann ganz viele Arbeitslose. Erstens einmal, Faschismus ist dann hat dann massiv zugenommen und natürlich die Arbeitnehmerinnen haben dann gesagt, ja, ich gehe auch für weniger Geld arbeiten, nur damit ich überhaupt eine Arbeit habe. Und somit der Druck von den Arbeitnehmerinnen, statt dafür zu kämpfen, dass die Kollektivverträge verbessert werden, dreht sich das genau um, ja, weil sie selber die Kollektivverträge unterlaufen, damit sie überhaupt einen Job haben. Und auf das wird die Gewerkschaft ganz wild schauen müssen. Weil im 33er, 34er Jahr, wie die Austrofaschisten an die Macht gekommen sind, war das Erste, was sie getan haben. Sie haben die guten Kollektivverträge alle gekippt. Ne? Und das wird bei uns auch sein. Also ich bin mir 100% davon überzeugt, dass das heuer wieder passieren wird. Sobald diese Pleitewelle losrennen wird, weil diese ganzen Unterstützungen nicht mehr kommen, dann wird es ordentlich kochen.
Aber so viel Unterstützung gibt es ja gar nicht. Also was ich in meinem Umfeld für Menschen habe, die absolut das Mindeste gekriegt haben, wenn überhaupt was. Ja, also ich habe eine Übersetzerin, die als Einzelunternehmerin tätig ist, die hat zweimal 1.000 Euro bekommen und einmal einen Fixkostenzuschuss. Und die hat aber ein Kind.
Ja, aber die...
Wenn die ihre Mutter nicht hätte, die sie unterstützt, das...
Ja, das kannst du nicht erwarten, so eine Einzelunternehmerin, die soll sich wo anstellen lassen, oder? Ich meine, die kann ja nichts spenden, damit der Herr Kurz da jetzt sich dann noch einmal besser darstellen kann und sich als Zeuge anbieten.
Ja, es ist einfach das falsche Business. Man muss Webdesigner sein und so Kochseiten programmieren. Da wirst du reich heutzutage. Dafür ist Geld da.
Ich möchte noch mal kurz aufs Arbeitslosengeld zurückgehen, weil das natürlich ist das auch Politik der Bundesregierung, die Weigerung des Arbeitslosengeld oder die Nettoersatzrate vom Arbeitslosengeld deutlich zu erhöhen, ist natürlich auch was deutlich mehr auf Kosten von Frauen geht, wie auf Kosten von Männern. Jetzt ist natürlich auch das durchschnittliche Arbeitslosengeld von Männern mit knapp unter einem Tausender absolut skandalös. Aber bei Frauen fliegt man dann gleich mal unter die Mindestsicherungsgrenze mit ungefähr 830 Euro. Sprich, man ist deutlich, oder Frau ist deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle. Ja, also das durchschnittliche weibliche Arbeitslosengeld verdammt zu Armut. Und das ist was, was diese Regierung schlicht und einfach zementiert und diese lächerlichen 100 Euro Einmalzahlungen, die es da gegeben hat, die sind ja schlicht und einfach ein Witz. Was die Leute momentan brauchen, ist mehr Geld, damit sie existieren können, menschenwürdig. Ich formuliere es einmal so, ja, und da braucht es ganz was anderes. Und schon gar kein degressives Arbeitslosengeld, wie es der neue Herr Arbeits- oder asozialen Minister aus dem neoliberalen Think Tank fantasiert.
Es geht ja nicht nur darum, sondern es geht ja auch darum, dass die Menschen ihre Wohnungen verlieren, weil sie es einfach nicht mehr zahlen können. Und es geht darum, dass ihnen der Strom abgestellt wird und dass ihre Wohnungen nicht mehr heizen können. Es sind alles diese Dinge und das Problem ist, diese Leute haben alle keine Lobby. Und solange du kein Lobby hast, geht gar nichts weiter. Und das hast du ja gesehen bei der Erstellung des nationalen Impfplans, ne, da haben sie ja ein ganzes Jahr lang die Kindergartenpädagoginnen vergessen, Elementarpädagoginnen heißen sie jetzt. Und es soll erst erkämpft werden müssen, nach 9 Monaten, dass die aufgenommen werden in diesen nationalen Test- und Impfplan. Und dann beim nächsten haben sie dann die Feuerwehren vergessen. Also denkst du so, was ist mit euch? Okay, hat einmal ein Lobby halt gerade nicht angerufen, dann kommt die halt nicht rein ins Papier. Und so wie momentan mit den Menschen umgegangen wird, marschieren wir Richtung rechts wie ein Anser. Und das wird es nicht besser machen dann, wo wir wieder beim Problem sind, dass die Linke kein Angebot hat.
Wir haben ein Angebot. Auch diesen Samstag, am 27.02., machen wir wieder eine Kundgebung, solidarisch gegen Regierung, Krise und Rechtsextremismus. Die Kundgebung findet statt um 13 Uhr am Samstag, den 27.02. am Ballhausplatz in Wien. Damit Basti Fantasti, unser heißgeliebter Führer des österreichischen Volkes, auch direkt angesprochen wird. Und das ist, glaube ich, total ein wichtiges Angebot, weil drei von vier Hauptforderungen dieser Demo richten sich um soziale Fragen. Da geht es genauso um so Sachen wie gescheite Löhne, Arbeitszeitverkürzung, gegen Massenverarmung etc. pp. Das sind, glaube ich, genau die Angebote, die wir momentan als Arbeiterinnenbewegung stellen müssen, um, jetzt mache ich die historische Klammer, um zu verhindern, dass wie Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre Massen an Verzweifelten den rechten Rattenfängerinnen nachlaufen, weil ohne die Mitläuferinnen waren auch in die 30er Jahre die Nazis nie an die Macht gekommen. Und die Rütters, Küssels, Sellners, Clowningers, wie sie alle heißen, die Wahnsinnigen, die momentan diese Corona-Schwurblerinnen-Demos veranstalten, wären ein politisches Nichts, wenn nicht Massen an verzweifelten Menschen, die nicht mehr wissen, wie ihre Kinder was zum Fressen kriegen, wie sie ihre Wohnung finanzieren sollen und 100 andere Sachen so verzweifelt wären, dass sie diesen Irren nachlaufen. Und da braucht es ein linkes Gegenangebot, das kann nur von uns kommen. Und insofern möchte ich alle unsere Hörer und Hörerinnen einladen, regelmäßig, auch wenn es den Samstag nicht schafft, regelmäßig auf unserer Facebook-Seite nachzuschauen, wann die nächste Kundgebung für eine solidarische Kritik und für eine solidarische Politik, die sich auch gegen diese fucking Regierung des Großkapitals richtet, ausschauen kann.
Gutes Schlusswort.
Ich hätte noch was, was jetzt auch zu deinem Schlusswort gut dazu passt. Ein Appell an alle politisch Interessierten und politisch Aktiven, weil mir das jetzt gerade in meinem privaten Bereich so auffällt. Was die Linke braucht, ist einfach Mut, und zwar Mut zu einer ganz geradlinigen Kommunikation. Das ist genau das, wonach sich die Leute sehnen. Ich habe jetzt sehr viele Diskussionen mit eher rechts angehauchten Leuten geführt. Und in diesen Diskussionen ist mir aufgefallen, das, was alle vermissen lassen, ist einfach die Geradlinigkeit. Da geht es überhaupt nicht um die Positionen. Da geht es einfach darum, dass die Linke in den letzten Jahrzehnten immer einfach dahergeschwurbelt hat. Und wir brauchen eine ganz klare Kommunikationsstrategie, unsere ganz klaren Forderungen, von denen wir auch nicht zurückweichen. Und auch wenn jetzt gerade Koalitionen mit Neoliberalen wieder sehr in sind, ich glaube, das ist ein Narrativ, das wir nicht brauchen. Wir müssen uns wieder auf unsere Wurzeln besinnen und das ist auch das, was die Leute hören wollen. Also wirklich ein ganz großer Appell, die Fäuste hoch und für eine starke Linke kämpfen.
Es bräuchte alle Mütter. Jetzt müssten nur mal alle Mütter ihre Kinder beim Bundeskanzleramt abgeben.
Ich sage ja immer, weil vorher die Elementarpädagogik angesprochen worden ist, wenn nur alle Kindergärten in Österreich streiken würden, würde das halbe Land automatisch lahm liegen, weil dann konnten die halben Leute nicht arbeiten gehen. Nach § 8 Angestelltengesetz und § fragt es mich nicht, was allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die sozialversicherungsrechtlich so bezeichneten Arbeiter und Arbeiterinnen, ist das ein Abwesenheitsgrund, der nicht in deiner Person begründet liegt. Das heißt, du kannst daheim bleiben und kannst volle Arbeitszeit schreiben. Und wenn die halben Leute in Österreich nicht hackeln, dann werden wahrscheinlich selbst die größten Arschlochkapitalisten schnell sagen, bitte gebt ihnen die paar Euro, die Hauptsache die Leute kommen wieder hackeln. Was ich noch zur Sabine dazu sagen wollte, Geradlinigkeit, Ehrlichkeit und auch Emotion. Das ist was uns die Rechten voraus haben. Ich habe immer gesagt, der Strache kommt deswegen so gut an bei den Leuten, nicht weil er so gescheite Sachen sagt, sondern weil er zu allem eine Meinung hat. Wenn du einen Strache fragst, ist der Himmel rosa oder lila, dann sagt er grün. Es ist wurscht, er sagt irgendeine Farbe, auch wenn es überhaupt nicht geben kann physikalisch. Ja? Er hat zu jedem Scheiß eine Meinung. Bei uns hingegen heißt, man muss alles überlegen, man muss immer seriös sein, man muss immer faktenbasiert arbeiten, man muss alle Wenn und Abers berücksichtigen und vor lauter Wenn und Abers und dann und vielleicht und wenn dann's, bleibt im Endeffekt überhaupt keine Meinung mehr um. Wir brauchen wieder eine Meinung und nur mit Meinung kannst eine Emotion erzeugen. Menschen bestehen halt nicht nur aus einem Hirn. Menschen bestehen auch aus Gefühle und Emotionen und Gott, Emotionen haben uns auch groß gemacht als Arbeiterinnenbewegung, weil es gibt ja nicht nur negative Emotionen wie die Rechten gerade ansprechen, die negative Emotion Angst, sondern es gibt da ganz starke positive Emotionen. Ich meine Solidarität, Kollektivität, das sind total schöne positive Gefühle und die kann man genauso ansprechen, auch in Zeiten von Pandemie und Wirtschaftskrise. Schauen wir gemeinsam auf eine bessere Welt für uns alle, beginnend mit Frauen als gesamtgesellschaftlich massivst benachteiligtes Geschlecht, aber natürlich genauso über Kinder, die von Ratten angefressen werden in irgendwelchen Flüchtlingslagern. Ich war total schockiert, ich wohne eigentlich in einer Gegend, in der man relativ selten wohnungslose Menschen trifft und gehe heute in der Früh über die andere Routen aus, weil ich einen anderen Weg gehabt habe in der Früh und sieht wirklich in dem Park bei mir daheim ums Eck und diese Jahreszeit an Menschen im Schlafsack liegen. Es geht natürlich auch um die Frage der Ärmsten der Armen. Auch da müssen wir eine Perspektive entwickeln. Das sind Menschen, die sind so arm und teilweise kaputt gemacht von der Gesellschaft, dass sie wahrscheinlich jetzt nicht große politische Aktivisten werden, aber das ist eine Frage der Menschlichkeit, dass wir auch was tun für die. Und das ist jetzt vielleicht ein gutes und passendes Schlusswort, weil wir haben jetzt noch genau 1,5 Minuten und deswegen sage ich, liebe Leute, wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, wenn es Kritiken habt oder auch wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns noch mehr. Wenn es Anregungen habt für weitere Themen, dann schreibt es uns. Die E-Mail-Adresse ist ganz einfach. Kontakt@aufwiderstand.at. So, jetzt bringe ich es zusammen. Weiters, ihr könnt uns natürlich regelmäßig auf alle Social-Media-Kanäle folgen. Die Podcasts kommen genauso wie alle unsere anderen Sachen auf unserer Website auf widerstand.at. Und am allermeisten freuen wir uns, wenn wir euch sehen im gemeinsamen Kampf für eine bessere Welt. Auf Demos, auf Kundgebungen, in Streiks, in dem, was man uraltmodisch, aber ich bin ein altmodischer Mann, schlicht und einfach als Klassenkampf bezeichnet. Wir wünschen euch alle ein gemeinsames Auf Widerstand.
Tschüss, auf Widerstand.
Auf Widerstand.
Auf Widerstand. Baba.
Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett. Der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.